Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Finanzielle Freiheit ist so ein Schlagbegriff, der durchaus verlockend klingt. Wer möchte nicht jeden Morgen vor der freien Entscheidung stehen, ob er überhaupt arbeiten geht oder nicht? Das klingt durchaus verlockend. Warum hier aber durchaus auch Probleme entstehen können und wie man vielleicht finanzielle Freiheit etwas besser begreifen kann, das möchte ich in der heutigen Folge gerne besprechen. Ich möchte aber gleich zu Beginn mit einem ganz, ganz wichtigen Hinweis starten. Ich werde in der heutigen Folge darüber sprechen, dass finanzielle Freiheit häufig mit der Vorstellung einhergeht, nicht mehr arbeiten zu müssen. Und wir werden auch darüber sprechen, welche Gefahren sich auch aus diesen Gedanken ergeben. Ich möchte aber nicht, dass der Eindruck entsteht, dass hier irgendeine abgehobene Botschaft mitgeteilt werden soll. Ich bin mir der Tatsache durchaus bewusst, dass es viele Menschen gibt, die ihre Arbeit machen, weil sie dafür am Ende des Tages einen Lohn erhalten und mit diesem Lohn überleben sie dann. Nicht immer, und das spreche ich wahrscheinlich gerade diejenigen an, die auch hart körperlich arbeiten müssen, ist so eine Arbeit dann auch Erfüllung. Richard David Precht, unser, ja, nennen wir ihn mal Nationalphilosoph, hat gerade ein Buch geschrieben. Es heißt Freiheit für alle, das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass es darum geht, wie wir in Zukunft arbeiten werden und was Arbeit früher bedeutete. Nämlich ganz häufig Plackerei, harte körperliche Arbeit, das Schuften, damit die Familie überleben konnte. Das ist nicht das, was ich heute besprechen möchte, aber mir war es gleich am Anfang wichtig festzustellen, ja, nicht für jeden. Für ein Drittel der Weltbevölkerung bedeutet Arbeit, sie müssen heute körperlich ran, damit sie heute Abend was essen, damit ihre Familie morgen weiter existieren kann. Das hat dann mit persönlicher Freiheit und Entfaltung herzlich wenig zu tun. Und sie werden auch nicht vermutlich niemals vor die Wahl gestellt. Möchtest du vielleicht ein bisschen weniger arbeiten und dafür deine persönlichen Ziele mehr verfolgen? All das ist für sich betrachtet schon mal ein enormer Luxus. Nichtsdestotrotz möchte ich hier im Rahmen eines Podcasts, in dem ich mich ja mit Geldanlage beschäftige, auch immer mal wieder darauf schauen, warum überhaupt diese Geldanlage? Ja, wir machen das ja nicht wie Dagobert Duck, einfach weil wir so gerne in Gold baden. Das wird auch schwierig, ich weiß nicht, ob das gesundheitlich bedenklich ist, aber es ist klar, darum geht es nicht. Sondern Geld macht ja nur dann Sinn, wenn es Mittel zum Zweck ist. Geld entwickelt nur eine Energie, wenn ich es investiere, mit der Absicht in der Regel, damit daraus mehr Geld wird, oder wenn ich es konsumiere. Beides schützt übrigens gleichermaßen vor Inflation, wenn man es richtig macht. Und ich möchte mich gar nicht mit fremden Federn schmücken, auf die Idee zur heutigen Folge gekommen, weil ich auf Twitter einen Kanal gesehen habe, mehr oder weniger zufällig, der heißt The Rational Walk. Und hier geht es in einem Tweet vom 22. April um FIRE, Financially Independent Retire Early, finanziell unabhängig und früh in Rente gehen. FIRE. Und hier geht es um die Probleme mit FIRE. Und ich möchte die 15 Punkte, die der Autor hier besprochen hat, letztlich für dich mal wiedergeben, weil ich sie, wie gesagt, sehr spannend finde. Einfach als Gedankenanstoß. Denn wenn ich mir Visionen, ja, da muss man nicht zum Arzt gehen, auch wenn der ein oder andere das empfiehlt, aber nennen wir es einfach mal, ich stelle Pläne für die Zukunft auf. Wenn ich mir solche Pläne aufstelle, dann werden sie vermutlich greifbarer, wenn ich es so genau wie möglich mache. Wenn ich wirklich klare Bilder vor Augen habe. Und ich sollte wissen, was ich mir da wünsche. Und ich glaube, um hier etwas das Bild zu schärfen, sind diese Gedanken durchaus geeignet. Der Autor beschreibt also, dass er viele, viele Blogs und Sites und also Seiten und viele Menschen gesprochen hat, denen es genau darum ging. Also finanziell unabhängig zu sein und früh in Rente zu gehen, weil sie ihren Job hassen. Das ist der Hauptgrund. Und man muss noch nicht mal einen Hass entwickeln. Es reicht eine Abneigung oder dass man sagt, ja, meine Güte, die Erfüllung ist es nicht, aber Irgendwas muss man ja machen. Von diesen Menschen gibt es nachvollziehbar sehr, sehr viele. Und deswegen entsteht auch dieser Gedanke, das wäre doch herrlich, ja, der viel zitierte Lottogewinn und endlich der Rest ist einfach nur noch Happy Hour. Das hat ihn also inspiriert, darüber zu sprechen. Die Motivation ist also unter diesem Aspekt sehr, sehr oft negativ. Es geht darum, was man nicht mehr will. Und die Frage ist, ob das wiederum dann zu einem adäquaten, positiven Bild für meine eigene Zukunft führt. Wenn ich sage, was ich nicht will, dann schaue ich auf den Status quo und weiß, den will ich nicht mehr. Aber um Pläne zu entwickeln, muss ich ja viel mehr sagen können, ja, was will ich denn wirklich in meinem Leben? Wenn ich das nicht mache, was mache ich an dieser Stelle? Das ist für mich fast der wichtigste Punkt. Ich will das nicht und ich will das nicht und ich will das nicht. Aber was möchte ich denn stattdessen? Je klarer ich das formulieren kann, umso besser. Das heißt also, statt dieser finanziellen Unabhängigkeit hinterher zu hecheln, sollte ich mich erst einmal in die Lage versetzen, mir vorzustellen, was passiert denn, wenn ich also den Job, den ich nicht mag, wenn ich den jetzt einfach bleiben lasse. Was passiert dann? Früh in Rente zu gehen. Ja, Rente ist so ein komisches Wort. Ja, früh nicht mehr zu arbeiten. Ohne eine klare Vorstellung, was dann passiert, ist so ziemlich die sicherste, und ein jeder wird das ein oder andere Beispiel aus seinem Umfeld kennen, ist so ziemlich die sicherste Methode, um Enttäuschung zu erleben, um vielleicht sogar Depressionen zu erleben und um schlicht und einfach unglücklicher zu sein. Und jetzt stellen wir uns aber mal vor, man hätte die Antwort auf die Frage, was dann? Und jetzt muss man sich überlegen, wie erreiche ich das denn? Okay, ich stelle mir also vor, das und das werde ich machen. Ich habe aber jetzt noch nicht die finanziellen Möglichkeiten, um meinen Job zu kündigen und dann das zu machen. Dann wird man zahlreiche Ratgeber finden und die führen einen auf die 4%-Regel. Die allermeisten Ratgeber sagen uns natürlich nicht, ja, mit dieser Geschäftsidee machst du dich einfach unabhängig, dann bist du Unternehmer und dann bist du in anderthalb Jahren reich. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich genau sagen kann, an der Stelle könnte ich es dann wirklich bleiben lassen und mich auf das konzentrieren, was ich lieber mache. Da kommt man immer wieder auf diese 4%-Regel. Er schreibt das hier so in etwa so, wie Moses die Gebote von Gott in die Steintafel reingehämmert hat. In etwa so findet man die Regeln dieser 4%-Regel immer und immer wieder. Sie sind aber häufig missverstanden und sie sind, etwas salopp formuliert, etwas außer Mode geraten. Was sagt die 4%-Regel? Es sagt also, wenn mein Portfolio so groß ist, dass ich jährlich 4% entnehmen kann, dann kommt das in etwa hin. Das heißt also, bei 1 Million würde ich 40% jährlich entnehmen. Logischerweise muss diese 1 Million angelegt werden. Die 4% ist also letztlich die Rendite nach Steuern, die ich mit einem verhältnismäßig sicheren Depot in der Vergangenheit erwarten durfte. Und dann wächst dieses Depot nicht mehr, aber es gleicht dann jährlich diese 4%, die ich entnommen habe, aus. Das ist der Gedanke. Was natürlich diese 4% ganz erheblich beeinflusst, ist die Inflation. Und es ist vor allen Dingen mal auch eine Zeit, in der Anleihen praktisch keine sichere Rendite mehr liefern. Ja, Anleihen sind phasenweise ein ganz hervorragendes Geschäft gewesen, aber eben nicht aufgrund der sicheren Rendite, des sicheren Zinses, den wir erhalten, sondern weil die Anleihe im Kurs gestiegen ist. Und Kurssteigerungen sind eben keine Sicherheit. In den letzten Wochen haben wir es erlebt, die Anleihekurse sind mit den steigenden Zinsen massiv unter Druck geraten. Und das ist genau das Problem bei dieser 4%-Regel. Reicht die Million tatsächlich? Denn ich glaube auch, dass diese Gedanken, finanziell unabhängig zu sein und nicht mehr arbeiten zu müssen, heute sehr viel früher entstehen. Das ist letztlich eine Frage der Generation. Ich hoffe, dass viele, die hier zuhören, vielleicht noch Großeltern haben. Wer hat denn bitte schön in den 50er, 60er oder 70er Jahren den Gedanken geäußert, naja, wenn ich jetzt richtig reinhaue und dazu noch mein Geld anlege, dann werde ich hoffentlich mit 40 oder 45 nicht mehr arbeiten müssen. Das war ein völlig abgehobener Gedanke. Das war so ein Gunter Sachs-Gedanke. Ja, wenn du reich geboren wirst, dann kannst du dir sowas erlauben, ansonsten wirst du halt arbeiten müssen. Das gehört dazu. Heißt ja nicht, dass die Arbeit per se dich unglücklich machen muss. Auch den Gedanken haben sich früher viel weniger Menschen gemacht. Das ist natürlich auch etwas, eine Gesellschaft, die sich immer weiter entwickelt und mehr sich auch darauf konzentriert, was tut mir, was tut meinem Ego gut. Das ist tatsächlich eine Frage, die sich unsere Großeltern noch weniger gestellt haben. Da war eine gewisse Form des Pflichtbewusstseins. Und das ist gar keine Wertung. Das war einfach so. Wenn ich aber heute mit 35 oder 40 oder 45 auf die Idee komme und ich schaue auf die durchschnittliche Lebenserwartung, dann heißt das, ich spreche über einen Zeitraum, theoretisch, von 50 bis 60 Jahren. Und da muss ich natürlich davon ausgehen, dass bei einem so langen Zeitraum es doch eine Menge Unwägbarkeiten gibt. Und unter diesem Aspekt machen wir es doch mal ganz einfach. Wäre da heute eine Million ausreichend? Mit einer Million ist man Millionär und damit man sie anlegen kann, muss man ja noch mehr verdient haben. Das heißt also, netto ist da erstmal eine Million. Wenn ich 40.000 einfach so entnehme jedes Jahr, ohne das Geld anzulegen, ja, lässt sich ziemlich leicht ausrechnen, dann komme ich damit keine 50, 60 Jahre weit. Noch dazu ist natürlich die Inflation derzeit so hoch, dass es sogar ein recht kurzer Zeitraum ist. Aber wir müssen natürlich diese 6 oder 7%, die wir aktuell haben, die müssen wir nicht unbedingt hochrechnen. Aber ich denke, die 2%, die es im Durchschnitt bis auf die letzten 10 Jahre immer waren, die sollte man dann durchaus in sein Sicherheitsmodell mit einbauen. Denn ich möchte unter keinen Aspekten ja in die Notwendigkeit geraten, dann nochmal meine Pläne wieder anzupassen. Sehr häufig ist nämlich bei dieser Rechnung der ein oder andere Faktor nicht mit berücksichtigt. Was passiert zum Beispiel, wenn ich krank werde? Sind sämtliche Leistungen, die ich dann in Anspruch nehmen muss, in diesen 40.000 mit drin, bin ich wirklich so krankenversichert? Ja, das werde ich für nicht 40.000, werde ich mich dann freiwillig gesetzlich oder privat krankenversichern müssen. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, die Versicherungsbeiträge in der privaten Krankenversicherung steigen derart schnell, dass ich davon, also ich werde noch nicht mal richtig alt sein vermutlich und wandere dann in Richtung 1.000 Euro im Monat. Die sind netto weg. Ja, während ich meine Einnahmen aus den Anlagen in der Regel durchaus versteuern muss. Da wirken dann 40.000 pro Jahr schon nicht mehr so attraktiv. Also was passiert, wenn ich krank werde? Was passiert, wenn meine Familie und meine Freunde, die ja natürlich mitbekommen, dass ich nicht mehr arbeite, dass ich nicht zumindest nicht mehr arbeiten muss, sondern nur noch die Dinge mache, auf die ich Lust habe, was passiert, wenn denen was passiert? Mit deinem Bruder oder deiner Schwester? Werden die dann sagen, ich verstehe es schon, du brauchst dein Geld, damit du überlebst? Oder werden die sagen, hilf mir bitte, ich bin in Not? Auch das, dein Reichtum von 1 Million wird nicht im Verborgenen bleiben. Und ganz, ganz wichtig ist der Punkt, den man praktisch mit der 4%-Regel, die 2%-Regel wäre wohl die sicherere, den man einfach nicht mit einkalkulieren kann. Vielleicht, und ich prognostiziere es nicht, ich glaube es auch nicht, laufen wir durch eine Phase der Hyperinflation oder eine schwere wirtschaftliche Depression. Kann ich das auf einen Zeitraum von 50 oder 60 Jahren ausschließen? Das wäre ja schon eher ungewöhnlich, wenn mich das nicht erwischen würde. Und jetzt überlegen wir mal, ich war vielleicht ein bisschen zu großzügig bei meiner Berechnung und es wird absehbar. Nee, da ist noch eine Menge Lebenszeit übrig, aber nicht mehr besonders viel Kapital. Ich habe dann aufgehört, vielleicht mit 35, das ist jetzt eine mutige Zahl, habe ich aufgehört zu arbeiten. Und jetzt muss ich mit 55 wieder anfangen. Was sind denn dann noch meine Skills? Ich habe also mit 35 Fortbildung und so weiter abgeschlossen und das war's. Der Rest sollte ja eitel Sonnenschein sein und mit 55 suche ich wieder Arbeit. Praktisch unmöglich. Da bin ich in Trouble. Das heißt also grundsätzlich mal, ist der Gedanke von finanzieller Unabhängigkeit und nicht mehr arbeiten zu müssen weiterhin ein attraktiver, aber vielleicht sollte man ihn eher verstehen als eine Form der Unabhängigkeit, die mir eine Art und Weise der Optionalität gibt, die mein Leben dann schon verbessert, ohne dass ich aufhöre zu arbeiten. Oder, und das wäre ja durchaus auch etwas, dass ich sage, ich steige hier aus dem Hamsterrad aus, welches mich krank macht, wozu ich keinen Spaß habe, und schaue genau darauf, was ich machen möchte. Und das ist jetzt ein kurzer Einwurf von mir. Persönlich glaube ich, dass finanzielle Freiheit ein Begriff ist, den man isoliert betrachtet, als Schlagwort stehen lassen kann. Jeder kann sich was darunter vorstellen. Ich betrachte mich als finanziell frei, weil ich weiß, dass meine Bedürfnisse, zumindest was das Materielle angeht, so überschaubar sind, dass ich schon lange finanziell frei bin. Meine finanzielle Freiheit liegt darin, dass ich die Dinge machen kann, die ich möchte. Und ich kann auch gewisse Dinge nicht machen. Ich kann gewisse Dinge nicht machen und verzichte vielleicht auf den ein oder anderen Euro. Das ist eine Form der Unabhängigkeit, eine Form der Optionalität. Und ja, lass mich mal schauen, wie habe ich eigentlich die heutige Podcast-Folge genannt? Finanziell frei, darauf kommt es an. Ich hatte erst überlegt, sie zu nennen finanziell frei. Das ist mir wichtig, weil das ist für mich der entscheidende Punkt. Nicht die Höhe des Ertrags, sondern die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt einfach mal für eine gewisse Zeit lang vielleicht weniger arbeiten oder ich möchte etwas anderes arbeiten, was vielleicht schlechter bezahlt ist. Oder ich mache ein Video weniger. Oder. Diese Optionalität, in der Regel habe ich dann einfach auch Lust drauf, weil ich eben von niemandem gezwungen werde, das zu tun, sondern weil ich das aus freien Stücken mache. Und dann habe ich auch mal auf eine Woche Lust, wo ich 60 oder 70 oder 80 Stunden arbeite. Das muss jetzt nicht dauerhaft der Fall sein. Aber ihr versteht hoffentlich, worauf es mir ankommt. Allein das Gefühl, ich muss es nicht machen. Ich mache es, weil ich es machen möchte. Allein dieses Gefühl, das gibt eine Form der Unabhängigkeit. Und wenn mich heute jemand fragen würde, wie sieht's denn aus mit meiner Arbeit, dann müsste ich kurz grübeln, weil ich sage, ich empfinde es natürlich manchmal als eine Aufgabe und es gibt gewisse Termine, die muss man einhalten und Verpflichtungen, die man durchaus dann berücksichtigt. Aber meine Arbeit würde ich nicht als Arbeit bezeichnen. Ich freue mich, dass ich aber dafür bezahlt werde, dass ich überwiegend das machen darf, was ich machen möchte. Und das ist ein Zustand, den kann man anstreben, unabhängig davon, ob man ein sieben- oder gar achtstelliges Vermögen hat. Finanzielle Unabhängigkeit und die Möglichkeit, früh in Rente zu gehen, so wie es auch hier der Autor versteht, heißt, ich verzichte möglicherweise auf den besser bezahlten Job, auf die besser bezahlte Karriere und mache das, was ich machen möchte. Oder ich nehme mir, obwohl ich weiß, dass das im Lebenslauf einen Knick gibt, nehme mir jetzt die Zeit zu sagen, ich werde jetzt mit meiner Familie um die Welt reisen, weil ich es jetzt eben noch kann. Oder eine Kanutour durch Alaska oder über die Träne oder was auch immer. Das ist tatsächlich etwas, denn das fördert soziale Beziehungen, vielleicht den Familienzusammenhalt, vielleicht macht man, wenn ich heute Zeit zurückdrehen könnte, dann gäbe es einiges, was ich vielleicht mit meinen Kindern gemacht hätte, als sie noch klein waren. Aber manche Erkenntnisse ergeben sich erst im Laufe des Lebens. Das wäre aber ein gutes Ziel, um es auszusprechen. Und von daher hoffe ich, dass diese Denkanstöße dich ein bisschen weitergebracht haben. Der Autor dieser Gedanken sagt, dass er viele, viele Fehler selber gemacht hat, dass er sich sehr, sehr lange darauf konzentriert hat, ja, wo ist denn meine Margin of Safety? Also wie viel Sicherheitspuffer brauche ich denn noch und noch ein bisschen mehr und ob es 3,5 oder 4% sind? Er hat sich also sehr darauf konzentriert in der Vergangenheit, genauso viel braucht man pro Jahr und hat dabei aber weniger beachtet, was stellt er denn mit seiner freien Zeit an und was braucht man wirklich, wenn man natürlich seine freie Zeit damit ausfüllt, dass man sagt, so, jetzt wird aber kräftig konsumiert, dann braucht man deutlich mehr, als wenn man sagt, für mich ist das Umherwandeln in der Natur, das Lesen von Büchern, und zwar egal wo, das kann auch bei mir zu Hause sein, das ist, was mich glücklich macht, dann glaube ich, dass viele Menschen sehr viel früher, als sie das heute vielleicht denken, finanziell frei sind. Und die größte Freiheit habe ich natürlich immer dann, wenn ich meine Erwartungshaltung nicht so sehr in die Zukunft richte, sondern wenn ich mich an den Dingen erfreuen kann, die heute passieren. Denn das sind die einzigen Dinge, die ich mit Sicherheit erleben werde. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir vielleicht ganz kurz die Zeit nimmst, ein Feedback oder ein Kommentar oder ein Sternchen oder auch 5 zu hinterlassen. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.